Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt haben wir auch das mitgekriegt, wie ein Gesetz entsteht und was da drin steht und wie es klingt. Nun ja, lassen Sie mich vielleicht gleich persönlich vorwegschicken. Ich bin ja in gewisser Weise befangen, was das Thema Verfassungsschutz anbelangt. Denn Sie haben es gehört, 4 Jahrzehnte lang Beobachtung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz liegen hinter mir. Anfang 2011, auch schon kurz erwähnt, hat das Verwaltungsgericht Köln diese, naja, man kann sagen, rekordverdächtige Überwachung, Dauerüberwachung für unverhältnismäßig und grundrechtswidrig erklärt, nach 5 Jahren. Klagezeit, das heißt also, das Urteil ist erst nach 5 Jahren ergangen. Nun, ich empfand es, man kann sagen, als doch sehr erschreckend, mit welcher ideologischen Verbissenheit und Ausdauer der Verfassungsschutz neben vielen anderen linken Gruppen und Antifaschisten mich und meine Arbeit als Anwalt, als Journalist, als Bürgerrechtler jahrzehntelang beobachtet hatte, während sich doch andererseits Neonazis und rechter Terror fast unbehelligt entwickeln und ihre Blutspur durch die Republik ziehen konnten. Nun, diese NSU-Mordserie, ihre Nichtaufklärung, die Verwicklungen und Vertuschungen des Verfassungsschutzes haben die Bundesrepublik, das muss man sagen, nachhaltig geprägt und erschüttert. Die Verbrechen der Nazi-Terrorgruppe NSU, 10 Morde an Migranten und einer Polizistin, mehrere Sprengstoffanschläge und bewaffnete Banküberfälle, haben letzten Endes die extreme Gefahr durch rechtsextreme Gewalt endlich in den gesellschaftlichen Fokus gerückt. Die Untersuchung der Hintergründe und der Netzwerke ist noch in vollem Gange. Auch die Aufklärung darüber, warum eigentlich die Gefahren des Neonazismus ganz offensichtlich von den Sicherheitsbehörden seit vielen, vielen Jahren systematisch unterschätzt wurden. Und mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse mühen sich nun um Aufklärung. Der parlamentarische Untersuchungsausschuss auf Bundesebene hat ja letzten Endes seine Arbeit inzwischen eingestellt, beziehungsweise arbeitet nun den Bericht aus, der im September im Bundestag behandelt werden soll. Da kann man wirklich sehr gespannt sein, denn die Arbeit dieser parlamentarischen dieses Ausschusses ist sehr bemerkenswert und wirklich, wir sind gespannt, was da drin steht. Es lässt sich ja auch schon absehen, kann ich mir denken, und viele, die das gelesen haben, was in den letzten ja, Tagen und Wochen geschrieben wurde, wissen das. Auch der Thüringer Ausschuss hat ja schon einen Zwischenbericht gemacht. Auch der ist sehr lesenswert. Nun, dabei war allerdings Kennerinnen und Kennern des Milieus schon sehr frühzeitig klar, dass die Mitglieder dieser parlamentarischen Untersuchungsausschüsse sich an dem Verdunkelungssystem der Geheimdienste praktisch die Zähne ausbeißen würden. Und genauso ist es ja auch letzten Endes gekommen. Doch, ja, zahnlose Kontrolle ist keineswegs neu in diesem Lande, insbesondere natürlich dann, wenn es um Geheimdienste geht. Und die Serie der dreisten Vertuschungsversuche, die reißt ja nun nicht ab. Da täuschen Verfassungsschutz und MAD, aber auch Polizei und einige Minister die parlamentarischen Kontrolleure, verschweigen wichtige Hinweise und halten Akten über Monate zurück. Und schon noch kurz nach Bekanntwerden des NSU-Skandals ließ man beim Verfassungsschutz ja einschlägige Aktenbestände gleich stapelweise im Aktenschredder verschwinden. Man kann sagen, die nachhaltigste Form der Verheimlichung. Nun, nach Bekanntwerden der Mordserie, die ja eher unfreiwillig, das heißt also durch die Täter selbst geschah, dieses Bekanntwerden November 2011, zeigte sich ja das offizielle Deutschland doch baß erstaunt. Doch dieses öffentliche Erstaunen über rechten Terror ist meines Erachtens nicht allein auf dem Hintergrund der deutschen Geschichte schockierend, sondern auch angesichts der Tatsache, dass seit 1990, also dem Jahr der deutschen Vereinigung, mehr als 150, manche sprechen von 180 Menschen, von Neonazis und anderen fremdenfeindlich eingestellten Tätern erschlagen, erstochen, aus fahrenden Zügen geworfen, zu Tode gehetzt oder, wie vor 20 Jahren in Solingen, verbrannt worden sind. Und jetzt müssen wir eben mindestens 10 weitere Opfer dazu zählen. Die Terrorangriffe gegen Asylbewerber, gegen türkische Männer, Frauen und Kinder, gegen Obdachlose und Behinderte, gegen Juden und Linke, die gehen weiter und die Täter sind mitten unter uns. Das mörderische Phänomen ist also keineswegs neu, auch wenn sich viele Sicherheitspolitiker vollkommen überrascht gaben. Und da stellt sich für mich die Frage, wie reagierte der Staat auf die Entwicklung des Neonazismus und rechter Gewalt? Die Sicherheitsorgane des Bundes und der Länder, also Polizei, Verfassungsschutz und Justiz, haben ja lange, lange Zeit die rechte Gefahr verharmlost, redeten dabei gerne von Einzeltätern, auch wahlweise alkoholisiert, leugneten jedenfalls organisatorische Zusammenhänge, haben sich indifferent und dilettantisch verhalten und damit schon recht frühzeitig, aber bis hinein in die jüngere Zeit, falsche Zeichen gesetzt. Und deswegen ist ja die Bundesrepublik mehrfach von internationaler Seite gerügt worden, so etwa von Amnesty International, der Menschenrechtsorganisation Helsinki Watch und vom UN-Ausschuss zur Beseitigung rassischer Diskriminierung und kürzlich auch vom UN-Menschenrechtsrat. Nun speziell im Fall der Neonazi-Mordserie und der Nichtermittlung ihres rassistischen Hintergrunds kann man, so denke ich, kaum allein von Unfähigkeit, von Pannen oder Konfusion des Staats- und Verfassungsschutzes sprechen, das sicherlich auch. Doch wir müssen zusätzlich, so denke ich, von ideologischen Scheuklappen der traditionell antikommunistisch geprägten Sicherheitsorgane ausgehen, von Ignoranz und systematischer Verharmlosung des neonazistischen Spektrums. Begünstigt übrigens auch durch eine jahrzehntelang einseitig ausgerichtete Politik der sogenannten inneren Sicherheit. Terror und gewaltbedrohenden Gefahren für Demokratie und Verfassung werden ja immer noch, und zwar alten Feindbildern folgend, in erster Linie mit sogenanntem Linksextremismus, Ausländerextremismus oder Islamismus assoziiert. Und hier werden dann bekanntlich alle Präventions- und Repressionsregister gezogen, die den Sicherheitsbehörden zur Verfügung stehen und die im Zuge des sogenannten Antiterrorkampfes, besonders seit 9/11, noch erheblich ausgebaut und verschärft wurden. Es ist nun angesichts dieses doch sehr, ja, man kann sagen, enorm gewachsenen Ermittlungsarsenals in hohem Maße erklärungsbedürftig, weshalb nun eigentlich der rassistische Hintergrund der von den Tätern selbst aufgedeckten Mordserie nie ernsthaft erwogen und ausgeleuchtet worden ist, obwohl doch den Sicherheitsbehörden die späteren Täter schon lange bekannt waren und obwohl Polizei und Verfassungsschutz mit ihren V-Leuten an ihnen und nach deren Untertauchen auch an ihren Kontaktpersonen und Unterstützern ganz, ganz nah dran waren. Sie observierten und abhörten. So viel ist jedenfalls heute klar. Insbesondere der Verfassungsschutz wusste von Anbeginn an, dank seiner Quellen, weit mehr über das Terror-Trio und sein Helfernetz als zunächst vermutet. So stellt es auch das sogenannte Schäfer-Gutachten vom Mai 2012 und der Zwischenbericht des Thüringer Parlamentarischen Untersuchungsausschusses fest. Doch die Quellenberichte, also die Berichte der V-Leute über die V-Mann-Führer, seien vielfach intern nicht weitergereicht oder ausgewertet, geschweige denn strafrechtsrelevante Erkenntnisse an das Landeskriminalamt übermittelt worden. Und das noch nicht einmal im Fall von Verbrechen, um die es ja, oder mutmaßliche Verbrechen, um die es ja hier ging. Nach geheimen Berichten, also jetzt einem speziellen geheimen Dokument, stufte der Verfassungsschutz Sachsen das Nazi-Trio bereits im April 2000 als terroristische Vereinigung ein, noch vor dem ersten Mord. Und er geschah im September 2000. Das heißt, wenn man es genau nimmt, die Mordserie hätte womöglich verhindert werden können. So, ich möchte jetzt auf das Kernthema kommen, nämlich die V-Leute-Problematik. Wir haben ein ganz abschreckendes Beispiel, nämlich das NPD-Verbotsverfahren von Anfang des Jahrtausends. Da erlebten wir ja die größte V-Mann-Affäre in der Geschichte der Bundesrepublik. Zur Erinnerung, etwa 30 der 200 Vorstandsmitglieder der NPD standen seit Jahren als V-Leute im Sold des Verfassungsschutzes, und zwar des Bundes und der Länder, also fast jeder Siebte. Bis 150 dürften es auf allen Parteiebenen gewesen sein. Und allein diese hohe Anzahl an staatlich bezahlten Neonazis dürfte erheblichen Einfluss auf die Politik, auf die menschenverachtende Politik der NPD gehabt haben. Der Berliner Landesvorstand soll sogar so stark unterwandert gewesen sein, dass der Verfassungsschutz mit seinen V-Leuten einen Beschluss hätte herbeiführen können, die NPD in Berlin aufzulösen. Wäre ja zugestandenermaßen die einfachere Lösung gegenüber einem komplizierten Parteiverbotsverfahren, oder? Naja, haben sie aber nicht gemacht. Im Gegenteil, die V-Leute waren landauf, landab fleißig dabei, die NPD zu stabilisieren und auszubauen. Und so haben die V-Leute, wir haben heute schon einen davon gehört, Wolfgang Frenz und Udo Holtmann aus Nordrhein-Westfalen, die NPD jahrzehntelang, nicht nur ein paar Jahre, sondern jahrzehntelang mit aufgebaut, an führenden Stellen die Zielsetzungen und Aktivitäten der Partei entscheidend mitbestimmt und rassistisch geprägt. Obwohl das ja nach den internen Dienstvorschriften des Verfassungsschutzes ja eigentlich untersagt ist, dass V-Leute an entscheidenden Schlüsselpositionen sozusagen tätig sind. Frenz, Holtmann und andere haben also das Beobachtungsfeld, das sie für den Verfassungsschutz von innen beobachten sollten, als V-Leute selbst mitgestaltet. Der Staat hat diese rechtsextreme Partei über seine bezahlten Spitzel letztlich mitfinanziert und gestärkt, anstatt sie zu schwächen. Das heißt, der Staat trägt hierfür eine Mitverantwortung. Nun, als ich mir vor Jahren vorgenommen hatte, diese ganze Geschichte aufzuarbeiten, darüber hinaus aber auch den V-Leute-Einsatz in Neonazi-Szenen über Parteien hinaus genauer unter die Lupe zu nehmen, da konnte ich nur erahnen, was mich in diesem Dunkelfeld alles erwarten würde. Um es vielleicht vorwegzunehmen, es ist in meinem Buch Geheime Informanten, V-Leute des Verfassungsschutzes, Neonazis im Dienste des Staates nachzulesen, detailliert. Diese Skandalgeschichte hat sich als weit, weit gruseliger erwiesen, als ich mir das zu Beginn meiner Recherchen überhaupt vorzustellen wagte. Das leise Eingeständnis des inzwischen in vorzeitigen Ruhestand geflüchteten Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm, seine V-Männer seien schließlich keine Pastorentöchter, wird der Dimension des Problems, so denke ich, nicht ganz gerecht. Besonders erschreckend war nämlich, wie systematisch, wie zwangsläufig V-Leute im braunen Sumpf kriminell werden, sofern sie es nicht vor ihrer Verpflichtung nicht schon waren, und mit welcher Dreistigkeit der Verfassungsschutz an ihnen festhält, sie in Einzelfällen deckt, ja selbst gegen Ermittlungen der Polizei abschirmt. Da werde ich nachher noch ein paar Beispiele bringen. Nun, bereits zu Beginn der 90er Jahre hatten die Innenminister des Bundes und der Länder beschlossen, die rechtsextremen Szenen und Spektren verstärkt zu unterwandern, um, so die Begründung, die Aufklärung über die Gefahren rechter Gruppierungen zu verbessern. Also nicht nur NPD, auch andere rechtsextreme Gruppen, Organisationen, Kameradschaften, Skinhead, Neonazi-Musikszene sind seitdem mit V-Leuten durchsetzt. Ich möchte ein paar Beispiele dafür nennen, und das geht ein bisschen zurück bis in die 70er, 80er Jahre. Nur drei, vier. V-Mann Hans-Dieter Lepzin in Niedersachsen, vielleicht noch leise in Erinnerung, war in den 80er Jahren als Sprengstofflieferant für die niedersächsische Nazi-Szene tätig und er wurde dafür auch verurteilt. Allerdings, vielleicht wegen seiner Verdienste fürs Vaterland, recht bald vom damaligen Bundespräsidenten Carstens begnadigt. Erinnert sei auch an den gerade in Solingen, das haben wir ja gerade die 20 Jahre des Brandanschlages, möchte ich erinnern an den V-Mann Bernd Schmidt, dessen Kampfsportverein Hack Pau Trainingscenter der gewalttätigen Neonaziszene in Solingen war. Und aus diesem Kreis stammten jene Brandstifter, zumindest drei von ihnen, die eines der schwersten Kapitalverbrechen in der Geschichte der Republik auf dem Gewissen haben, nämlich den Solinger Brandanschlag, bei dem 1993 fünf türkische Frauen und Mädchen verbrannt sind. Vor etwa 10 Jahren ist Michael Grube, Deckname Martin, V-Mann des Mecklenburg-Vorpommerschen Verfassungsschutzes, zu 3,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er zusammen mit rechtsradikalen Jugendlichen einen Brandanschlag auf eine Pizzeria in Grevesmühlen verübt hatte. Die Täter hätten, so hieß es dann in der Urteilsbegründung später des Amtsgerichts Wismar, ein Pogrom inszeniert, um Ausländer systematisch zu vertreiben. Und das, wie gesagt, unter tatkräftiger Mithilfe eines Verfassungsschutzmitarbeiters. Grubes Tatmotiv, so das Gericht später, dumpfer Ausländerhass. Er habe die Tat mitbegehen müssen. So rechtfertigt sich Grube, um bei seinen Kameraden glaubwürdig zu erscheinen, um nicht als Spitzel aufzufallen und sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Genau das hat er mir selbst im Gefängnis berichtet, wo ich ihn aufgesucht habe im Zuge meiner Recherchen und eben auch zu seiner gesamten V-Mann-Tätigkeit befragte. Also kann man sagen, Brandstiftung aus Angst vor Enttarnung. Na, tatsächlich müssen sich V-Leute der rechten Szene, die sie ja für den Verfassungsschutz ausspionieren, weitgehend anpassen, auch der Gewaltbereiten, sonst könnten sie ja auffallen und Misstrauen schüren. Solche Absicherungsmaßnahmen sind auch durchaus im Interesse des Verfassungsschutzes, um seine V-Leute in der Szene, aus der sie ja mühsam rekrutiert haben, auch abzusichern. Denn der Verfassungsschutz als Inlandsgeheimdienst hat eine Langfristperspektive, ein langfristiges Ausforschungsinteresse und will natürlich weiterhin seine V-Leute behalten. Und die dürfen eben nicht auffallen in der Szene. Doch der Verfassungsschutz, der kann sich regelmäßig von jeder Verantwortung freizeichnen. Im Zweifel haben eben die V-Leute eigenmächtig gehandelt, sind, wie es dann so schön heißt, aus dem Ruder gelaufen. Eine in diesen Kreisen recht beliebte Sportart. Nun zurück zum Urteil gegen Grube. Interessanterweise hat das Landgericht bei seiner Strafzumessung die V-Mann-Eigenschaft des Angeklagten indirekt strafmildernd berücksichtigt. Die Strafkammer hatte zugunsten des Angeklagten davon auszugehen, so steht es im Urteil wörtlich, dass der Angeklagte bei seiner Verpflichtung nur unklar darüber aufgeklärt worden ist, dass er in seiner Rolle als V-Mann keinerlei Straftaten begehen darf. Nicht aufgeklärt. Ein anderer Fall. Anfang 2000 ist der V-Mann mit dem Tarnnamen Piato aufgeflogen, der für den Verfassungsschutz Brandenburg gearbeitet und bis zu 1.000 Mark monatlich Informantengeld aus der Staatskasse bezogen hatte. Bereits 1995 war der militante Nationalist mit dem urdeutschen Namen Karsten Czepanski vom Landgericht Frankfurt-Oder wegen versuchten Mordes zu 8 Jahren Haft verurteilt worden. Zu 8 Jahren Haft, versuchter Mord. Wurde aber, nachdem er trotz der Schwere seiner Tat als Spitzel angeheuert worden war, rasch Freigänger und tummelte sich weiter in der rechten Szene. Der Täter hatte als Führer einer Meute von Skinheads einen schwarzen Asylbewerber bis zur Bewusstlosigkeit zusammengeschlagen, ihn zum Scharmützelsee geschleift und ins Wasser geworfen. Und erst in allerletzter Sekunde wurde der Mann gerettet. Der Verurteilte saß nur 5,5 Jahre seiner achtjährigen Strafe ab. Danach schickte ihn der Verfassungsschutz in die NPD und er spielte im NPD-Verbotsverfahren, im Versuchten seinerzeit, eine Rolle und er spielt jetzt im Zusammenhang mit NSU, mit dem NSU-Skandal, wiederum eine zwielichtige Rolle. Im Fall des Nichtaufklärungsskandals rund um das NSU-Trio waren im Übrigen der Thüringer Verfassungsschutz und andere Geheimdienste mit mehreren V-Leuten auch in der Neonazi-Truppe Thüringer Heimatschutz frühzeitig aktiv, in denen ja die späteren Mörder organisiert waren. Von den etwa 140 Mitgliedern dieses Heimatschutzes sollen 40 V-Leute gewesen sein. Unterschiedlicher Provenienz, das heißt unterschiedlicher Geheimdienste. Zu den herausragenden Informanten gehörten der vorbestrafte Thomas Dienl, Deckname Küche. Warum? Naja, der war von Beruf Koch. Sowie der kaufmännische Angestellte Tino Brandt alias Otto. Nach Aussagen des damaligen Thüringer Verfassungschefs Röver, eine sehr skurrile Gestalt, wie wir wissen, habe man den umtriebigen, für die nationale Sache streitenden Tino Brandt in seiner Spitzelzeit angeblich eng geführt und streng überwacht. Und dennoch, oder gerade deswegen, konnte er in führender Position den militanten Thüringer Heimatschutz auf- und ausbauen und mit seinen Spitzelhonoraren mitfinanzieren. Der geheimdienstlich, so stark wie gesagt, geheimdienstlich unterwanderte Thüringer Heimatschutz war im Übrigen die Keimzelle der Terrorgruppe NSU, die sich praktisch unter den Augen der Geheimdienstzuträger und ihrer Auftraggeber aus dem Thüringer Heimatschutz heraus entwickeln konnte. Eigenartig. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, aber so war es. Aus Geheimberichten, die mir ja inzwischen vorliegen, wird deutlich, dass zumindest der vom Verfassungsschutz mit etwa 200.000 D-Mark gut bezahlte V-Mann Tino Brandt dem Nazi-Trio auch nach dessen Mordphase tatkräftig geholfen hatte, weiterhin im Untergrund zu leben und sich dem Zugriff der Polizei erfolgreich zu entziehen. Brandt soll seinem V-Mann-Führer von den Kontakten zwar berichtet haben, Informationen allerdings, die offenbar nicht an die Polizei weitergeleitet wurden, obwohl es sich doch um gravierende Straftaten handelte. Nun, im Laufe der letzten 20 Jahre kann man sagen, ist ein regelrechtes Netzwerk aus Spitzeln, aus Agent Provocateur, aus verdeckten Ermittlern in allen Neonazi-Szenen entstanden. Und niemand weiß so recht, wie viele V-Leute und geheime Informanten für den Verfassungsschutz eigentlich arbeiten. Diese Unkenntnis liegt, naja, in der Natur der Sache. Aber es dürften bundesweit und in allen Beobachtungsbereichen mehrere tausend sein. Zugegeben, eine reine Schätzung, die den Kabarettisten Jürgen Becker zu dem bösen Scherz verleitete, bei Nazi-Aufmärschen sei er sich oft nicht ganz so sicher, ob es sich um echte Nazis handelt oder um einen Betriebsausflug des Verfassungsschutzes. Tja, und in dieser kabarettistischen Übertreibung, da liegt ein wahrer Kern. V-Leute oder auch gerne menschliche Quellen genannt, zählen ja zu den klassischen und zugleich wichtigsten Informationsquellen eines Geheimdienstes, nicht nur hierzulande, sondern das ist weltweit so. Sie werden vom Verfassungsschutz in aller Regel mit mehr oder weniger Druck und mit verlockenden Versprechungen rekrutiert. Die Anwerbung geschieht etwa nach einer Straftat oder im Gefängnis oder wenn der Anzuwerbende verschuldet ist, Drogen konsumiert oder in einer persönlichen Krise steckt. Also, wenn er leicht erpress- oder verführbar ist. Dafür wird er vorher ausspioniert. Ne? Wo liegen seine Schwächen? Wo kann man eingreifen, um ihn zu dieser Tätigkeit zu rekrutieren? V-Leute, das gehört zum System, stammen aus den jeweils zu beobachtenden Szenen. Also handelt es sich im rechtsextremen Spektrum um hartgesottene Neonazis, um gnadenlose Rassisten und eben nicht selten um Gewalttäter. Über seine bezahlten V-Leute verstrickt sich dann der Verfassungsschutz fast zwangsläufig in kriminelle Machenschaften. Letztlich kann man sagen, der Verfassungsschutz ist über sein unkontrollierbares V-Leute-Netz selbst Teil des Neonazi-Problems geworden. Jedenfalls konnte er, wie wir sehen und erkennen mussten, nicht ansatzweise zu dessen Lösung oder Bekämpfung beitragen. Nicht kriminelle V-Leute in rechtsextremen Szenen sind im Übrigen kaum vorstellbar. Denn V-Leute können sich ja eben gerade in ihrem gewaltgeneigten Umfeld nicht als stille Beobachter verhalten, sonst würden sie eben, wie gesagt, als Spitzel auffallen. Und hinzu kommt natürlich der Drang, die finanziellen Quellen sich zu erhalten, weil der V-Mann ist ja nur dann lukrativ sozusagen, wenn er brisante Informationen, was immer davon zu halten ist, liefert, für die er dann honoriert wird. Und viele V-Leute erhalten darüber hinaus ein regelrechtes Salär, das bei langfristigen Engagements in die Hunderttausende gehen kann. Damit finanziert und fördert der Verfassungsschutz die Objekte und Strukturen mit beträchtlichen Summen, die er lediglich beobachten und bekämpfen soll. Am Rande bemerkt, eigentlich müssten die Spitzel ihre Einnahmen ja korrekt versteuern. Doch eine Einkommensteuererklärung bleibt ihnen, warum? Naja, aus Geheimhaltungsgründen erspart. Der Verfassungsschutz führt bereits einen günstigen Steuersatz von gerade mal 10% pauschal an das Finanzamt ab. Ja, wäre ja mal ein interessantes Modell für eine vereinfachte Steuerreform. Naja, Bierdeckel, ja. Mit ihrer Käuflichkeit begeben sich V-Leute ja in ein fatales Abhängigkeitsverhältnis zum Verfassungsschutz, das sie erpressbar und produktiv macht, um sich eben die Vergünstigungen zu erhalten. Und Beispiele gibt es leider hierfür genug. Dabei schrecken manche noch nicht einmal vor der Gründung terroristischer Gruppen, vor Waffenbeschaffung, Mordaufrufen, Brandstiftungen zurück, die ohne ihre Aktivitäten möglicherweise nicht zustande gekommen wären. V-Leute sind eben weder Pastorentöchter noch Ehrenmänner, noch reuige Sünder oder Agenten des demokratischen Rechtsstaates, sondern sie sind staatlich alimentierte Nazi-Aktivisten. Der Verfassungsschutz sichert ja seinen V-Leuten Vertraulichkeit zu. Ihre heimliche Nebentätigkeit und Identität soll eben Dritten gegenüber verheimlicht werden. Einerseits, um sie nicht frühzeitig zu verbrennen, das heißt also zu enttarnen. Andererseits, um sie vor Racheakten der Ausspionierten zu schützen. Diese amtliche Verdunklungsstrategie hat gravierende Folgen. Auswirkungen nämlich auf die Kontrolle des V-Mann-Einsatzes, aber auch auf Gerichtsverfahren zum Beispiel, in denen V-Leute eine Rolle spielen. Der alles dominierende Quellenschutz führt fast zwangsläufig zu teils nicht öffentlichen Geheimprozessen, in denen dann Akten manipuliert, Zeugen gesperrt werden oder nur mit eingeschränkter Aussagegenehmigung auftreten dürfen oder aber sogenannte Zeugen vom Hörensagen aufgefahren werden, die dann dem Gericht über Erkenntnisse aus zweitem Munde berichten. Also die V-Mann-Führer über das, was der V-Mann gesagt hat, alles anonym. Dieses Geheimhaltungssystem des Verfassungsschutzes umschlingt dann eben auch Justiz und die parlamentarische Kontrolle ohnehin, die ihrerseits ja wieder geheim abläuft. Also ein ganz, ganz großes Problem, das ist eigentlich die Krux mit Geheimdiensten. Nun, Recherchen im Geheimdienstmilieu sind naturgemäß schwierig und mühsam durchzuführen, zumal wenn man, wie ich eben, selbst unter geheimdienstlicher Dauerüberwachung stand und aus Gründen stand oder steht? Stand. Also bisher stand, ne? 2008 offiziell eingestellt mit der bemerkenswerten Begründung während des Verfahrens, kurz vor dem Urteil, mit der bemerkenswerten Begründung, die Bedrohungslage in der Bundesrepublik habe sich geändert. Und man müsste die knappen Ressourcen nun anderweitig einsetzen. Gut, ne? Ja, da wissen wir jetzt Bescheid. Ja. Also ich möchte nur so viel kurz sagen, weil ich nicht wirklich aus dem Nähkästchen plaudern kann, wie die Recherchen abgelaufen sind, weil das war sehr, sehr kompliziert, um der Beobachtung zu entgehen, Dinge zu machen, also unter konspirativen Umständen, damit es eben nicht auffällt und ich auch mit geheimem Material, das mir ja dann irgendwie zugänglich gemacht wurde, das auch auswerten konnten, sonst wäre das Buch nicht so entstanden und wäre auch nicht in dem Maße brisant, denn letzten Endes habe ich dieses Buch in dem Buch schon das beschrieben, was wir heute mit Erstaunen und Entsetzen zur Kenntnis nehmen müssen oder diejenigen, die dafür verantwortlich sind, eigentlich zur Kenntnis nehmen. Naja, nur so viel. Um Licht ins Dunkel zu bringen, hatte ich erstmal systematisch Gerichtsurteile und Prozessunterlagen ausgewertet, die über die kriminellen Karrieren vieler V-Leute Auskunft geben. Und dabei musste ich feststellen, dass sogar Strafurteile aus Gründen des Staatswohls geheim gehalten werden und den Vermerk VS vertraulich tragen. Und dennoch an solche Urteile zu gelangen, erfordert natürlich entsprechend Aufwand und Ausdauer. Darüber hinaus habe ich etliche Gespräche geführt und ausgewertet, wie gesagt, unter teils konspirativen Umständen, mit Tätern, mit V-Leuten, und dafür musste ich tatsächlich auch ins Gefängnis, um diese V-Leute aufzusuchen, und Gespräche mit Opfern, darüber hinaus Staatsanwälte, Richter, Anwälte, Geheimdienstler und Politiker. Das Erschreckendste nun, was ich bei meinen Recherchen zu meinem Buch Geheime Informanten erfahren musste, ist, dass der Verfassungsschutz seine kriminell gewordenen V-Leute oft genug deckt, systematisch sogar gegen polizeiliche Ermittlungen abschirmt, um sie eben weiter in der Szene zu halten und weiter abschöpfen zu können, anstatt sie, wie das notwendig wäre, unverzüglich abzuschalten. Ich nenne ein paar Beispiele, zwei Beispiele. Das illustrieren ganz, ganz besonders die V-Leute Toni Stadler, V-Mann aus Brandenburg, und Mirko Hesse, V-Mann des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Sie hatten die Neonazi-Musikszene fest im Griff und unter den Augen des Verfassungsschutzes mit CDs versorgt, in denen Volksverhetzung betrieben und zum Mord an Juden, Künstlern und Politikern aufgerufen wird. Titel einer der CDs: Noten des Hasses. Zu den Opfern dieser Mordaufrufe gehören der ehemalige Vize des Zentralrats der Juden, Michel Friedmann, der mittlerweile verstorbene Schriftsteller Stefan Heim, die ehemalige Vorsitzende der Zuwanderungskommission Rita Süssmuth, sowie die Fernsehmoderatoren Alfred Biolek, Hella von Sinnen und Lilo Wanders. Ich möchte hier darauf verzichten, diesen widerlichen Text zu rezitieren. Er ist zusammen mit etlichen anderen im Buch dokumentiert. Diese CD löste nach ihrem Erscheinen bundesweit helles Entsetzen aus. Doch trotz Mordaufrufs und öffentlicher Empörung unternahm der Verfassungsschutz nichts, um den Vertrieb durch seine V-Leute stoppen zu lassen. Obwohl er dazu alleine schon zum Schutz der Opfer verpflichtet gewesen wäre. Stattdessen ließ er sogar noch die Planung einer zweiten Auflage zu. Erst viel später hat die Berliner Polizei dem Spuk ein Ende bereiten können, und zwar ohne Zutun des Verfassungsschutzes, ja sogar gegen den Widerstand des V-Mann-Führers Dirk Bartok. Der hatte nämlich, wie Abhörprotokolle der Polizei beweisen, seinen Schützling mehrfach mit konkreten Hinweisen vor Polizeimaßnahmen gewarnt. Daraufhin legte dieser V-Mann auch einen Bunker an, auf Drängen seines V-Mann-Führers, ein konspiratives Lager, in dem dann, Poster der Waffen-SS, Hitlerbilder, Hitlergruß und Hakenkreuze, indizierte DDs und dergleichen gelagert wurden. Als die Polizei dann tatsächlich eine Durchsuchung bei Toni Stadler anberaumte, da tauschte Dirk Bartok, der V-Mann-Führer aus dem Verfassungsschutz, den Tatcomputer seines V-Mannes gegen einen sauberen Computer aus, quasi, wie es hieß, als Polizeifutter. Als wenig später die Durchsuchung tatsächlich stattfand, da beschlagnahmten die Polizeibeamten arglos den vollkommen neutralen geliehenen Amtscomputer, der sich, wie das Landeskriminalamt dann später enttäuscht feststellen musste, in jungfräulichem Zustand sich befand. Und Stadler bedankte sich dann artig für diese Beweismittelunterdrückung durch den Verfassungsschutz und konnte fortan seinen eigenen Computer mit volksverhetzenden Texten, den er ja erfolgreich versteckt hatte, weiter benutzen. So laufen Abschirmungsmaßnahmen. Die Verfassungsschützer wollten offenbar ihren Top-Agenten, in Anführungszeichen, Top-Informanten, Toni Stadler, in der Musikszene nicht verlieren, denn sie dachten ja langfristig und wollten weiterhin an vorderster Musikfront dabei sein, um Informationen abschöpfen zu können. Sie berauschten sich sozusagen an der Exklusivität ihrer Erkenntnisse, aber daraus erfolgt natürlich gar nichts, und wollten keinesfalls teilen und schon gar nicht mit der Polizei, zu der sie traditionell in einem gepflegten Konkurrenzverhältnis stehen. Es sei absolut befremdlich, dass Menschen von staatlich bezahlten V-Männern bedroht würden. Das sagte die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die von dem musikalischen Mordaufruf ja unmittelbar betroffen war. Auch Michel Friedmann zeigte sich zutiefst bestürzt, dass V-Leute des Staates beim Vertrieb des Mordaufrufs eine führende Rolle gespielt haben. Zitat: Dass die Sicherheitsbehörden mittlerweile ein Teil der Bedrohung geworden sind, erschüttert und verunsichert mich. Also man kann dieses Zitat tatsächlich ein bisschen verallgemeinern. Der Verfassungsschutz ist in der Tat eine Bedrohung. Und auch aus den Thüringer Zusammenhängen NSU ist klar geworden, dass der Verfassungsschutz Fahndungsmaßnahmen der Polizei torpediert hat und seinen braunen V-Leuten polizeiliche Observationen und geplante Durchsuchungsaktionen verraten hat. Und das nennt man ja eigentlich psychische Unterstützung und Beihilfe zu Straftaten. Das ist zwar strafbar, doch die Verfassungsschutzverantwortlichen sind dafür nie zur Rechenschaft gezogen worden, selbst wenn durch dieses Verhalten unbeteiligte Personen schwer geschädigt wurden. Auch dieser V-Mann-Führer, Dirk Bartok, da ist zwar ein Verfahren eingeleitet worden vor dem Landgericht in Cottbus, aber das ist kurze Zeit später wegen geringer Schuld und mangels öffentlichen Interesses eingestellt worden. Der V-Mann selber ist zu 2 Jahren mit Bewährung verurteilt worden. Ihm wurde allerdings das rechtswidrige Verhalten des Verfassungsschutzes zugute gehalten und hat dafür dann ein bisschen weniger aufgebrummt bekommen. So, das war es mit den Beispielen. Noch ganz kleine, kurze Worte, grundsätzlich aktuelle Bemerkungen zum Verfassungsschutz. Inzwischen glauben ja immer weniger Menschen an das Märchen vom Verfassungsschutz, der Verfassung und Demokratie schütze. Immer mehr Menschen erkennen, dass der ideologische Verfassungsschutz nicht nur durch seine Pannen und Skandale, sondern allein durch sein reguläres Wirken der Verfassung und der politischen Kultur in diesem Lande wesentlich mehr geschadet hat, als er vorgeblich der Verfassung und einer noch recht eingeschränkten Demokratie nützt. In Wirklichkeit trägt dieses angebliche Schutzorgan einen euphemistischen Tarnnamen oder Decknamen, hinter dem sich ein gemeiner Geheimdienst versteckt, mit clandestinen Strukturen, Mitteln und Methoden und der Lizenz zu Gesinnungsschnüffelei und Infiltration. Ein, wenn man es knapp sagt, ein antikommunistisch geprägter, skandalgeneigter Inlandsgeheimdienst, der seine eigene altnazistische Vergangenheit bis heute nicht aufgearbeitet hat, der im Kampf gegen Neonazis versagt, der Verfassung und Demokratie gefährdet und öffentlich nicht kontrollierbar ist. Und genau da liegt der Hase begraben. Gerade in seiner Ausprägung als Geheimdienst ist der Verfassungsschutz Fremdkörper in der Demokratie. Warum? Weil er demokratischen Prinzipien der Transparenz und der Kontrollierbarkeit widerspricht. Und solche Geheimorgane neigen natürlich zu Verselbstständigung und zu Machtmissbrauch. Und tatsächlich lässt sich, Ulla hat es ja uns nahegebracht, die 62-jährige Verfassungsschutzgeschichte auch als Geschichte von Skandalen und Bürgerrechtsverletzungen schreiben. Und solchen freiheitsschädigen, intransparenten, kontrollresistenten, ja, demokratiewidrigen Institutionen gehört die Lizenz entzogen. Also, Auflösung des Verfassungsschutzes, ich würde durchaus sagen, sozialverträglich. Wir haben ein gutes Beispiel, Niedersachsen. Niedersachsen, es gab mal eine rot-grüne Regierung. Es soll ja inzwischen wieder eine neue geben. Anfang der 90er Jahre, da war ich noch mit dabei. Ne? Da habe ich noch beratend die grüne Regierungsfraktion zur Seite gestanden und wesentlich mitgewirkt an einer Liberalisierung oder rechtsstaatlichen Zähmung des hiesigen Verfassungsschutzes. Vielleicht weiß es noch der eine oder die andere oder vielleicht auch nicht mehr. Dieses Verfassungsschutzgesetz, das wir da seinerzeit zustande gebracht haben, dürfte das liberalste Verfassungsschutzgesetz der Bundesrepublik, in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen sein und wahrscheinlich sogar weltweit das liberalste Geheimdienstgesetz. Wir haben die Hürde hochgeschraubt, ab der der Verfassungsschutz überhaupt tätig werden durfte, nämlich nur bei Gewaltorientierung und nicht im Gesinnungsbereich. Da hatte er da kaum noch was zu tun. Das war die Perspektive dieser Menschen war in Flöten gegangen. Wir haben ja auch etliche, wir haben das reduziert, wir haben etliche der Leute in den Umweltbereich verschoben. Wir hatten gesagt, da gibt es auch was zu schnüffeln, ganz klar. Ja, natürlich, Sie müssen was tun und Sie können schnüffeln im Umweltbereich. Da gibt es etliches zu tun. Und die Finanzen sind runtergeschraubt worden. Diese Reform, die muss man sich noch mal genau angucken, vor allem wenn wir jetzt eine neue rot-grüne Regierung haben. Und eigentlich ist in der Tat, ich präferiere die sozialverträgliche Auflösung. Also nicht unter Tagebau und sowas, ne, sondern Umweltbereich. Nun, diese Überlegungen sind im Übrigen, dem steht nicht etwa das Grundgesetz entgegen und auch keine Landesverfassung, denn danach muss der Verfassungsschutz keineswegs als Geheimdienst ausgestaltet werden. Da steht nichts drin von geheimen Mitteln und Methoden, überhaupt nicht. Gut ausgestattete, öffentlich kontrollierbare Dokumentations- und Forschungszentren würden meines Erachtens die Rechtsentwicklung und Bedrohungen für Gesellschaft und Verfassung ohne riskante und gefährliche Methoden und ohne ideologische Scheuklappen erforschen und erklären können, dafür aber mit wesentlich besseren diagnostisch-analytischen Fähigkeiten. Alles andere ist Sache von Politik und Zivilgesellschaft, und im Fall von Gewaltorientierung und strafbaren Handeln Sache von Polizei und Justiz. Auch da muss man natürlich genau hingucken, aber ist die Sache. Und in den nächsten Tagen wird ein Memorandum von Bürgerrechtsorganisationen erscheinen, die genau dieses fordern. Ja, wir können gerne nachher noch in der Diskussion über die, sagen wir mal, Reformvorstellungen aus Berlin diskutieren und was das tatsächlich bewirken würde. Ein ganz großes Problem, denke ich, was uns da ins Haus steht, nämlich das Problem, dass der Verfassungsschutz womöglich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wird. Da müssen wir ganz besonders aufpassen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich höre jetzt endlich auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.